Ich bin in Stahlen geboren, dann meine Jugendzeit in Brigg verbracht. Ich habe da das Kollegium Spiritus Sanctus besucht, habe 1974 die Matura gemacht, habe dann Theologie studiert in Freiburg, anschließend in Tübingen und in Münster-Westfalen. Habe dann nach dem Studium 5 Jahre als Assistent geschafft an der Uni Freiburg. Bin zeitlang Pfarrblattredakteur gewesen, in Luzern während 3 Jahren und arbeite jetzt eigentlich seit 1989 bei der Caritas.
Ja, ihr seid Informationsbeauftragter von der Caritas Schweiz. Seid also auf schweizerischer Ebene tätig und seid eigentlich euch in dem Sinn auf einem höheren Niveau als das, was jetzt zum Beispiel ich hier im Oberwallis mache. Ich freue mich euch, dass ihr seinerzeit mit mir in der Schule seid. Das ist der Flot, wenn ein Lehrer sieht, wie sich die Schüler über seinen Kopf weg entwickelt haben. Ich will dich aber jetzt zur Sache kommen und kurz mal fragen, was ist eigentlich Caritas? Wir kennen die Caritas als eine Institution, die hier und da etwas zahlt. Aber ich glaube, die Caritas hat auch eine Struktur und so weiter. Also, was ist Caritas?
Rein rechtlich betrachtet ist die Caritas Schweiz ein Verein. Der Verein hat, wie jeder Verein, einen Vorstand. Und in diesem Vorstand sind sämtliche Schweizer Diözesen vertreten. Es sind auch wichtige schweizerische Bewegungen drinnen vertreten, wie zum Beispiel die katholische Angestellte- und Arbeiterbewegung, wie der Schweizerische Freienbund oder sagen wir zum Beispiel mal die Immerseer Missionsgesellschaft. Der Verein hat eine sogenannte Zentralstelle, das ist aber die Zentrale in Luzern an der Löwenstrasse 3. Das ist also eine Ebene, da arbeiten sozusagen jetzt die Leute, die professionell mit den Tätigkeiten von dem Hilfsfach beschäftigt sind. Daneben gibt es aber eigentlich ein richtiges Caritas-Netzwerk. Es gibt nämlich auch sogenannte regionale Caritas-Stellen. Die sind juristisch unabhängig, das sind eigene Körperschaften. Also es gibt ab 18 regionale Caritas-Stellen in der Deutsch- und in der Weltschweiz. Die sind auch wiederum Mitglied in dem Verband genannt. Wir tun auch gewisse Probleme, wie zum Beispiel Sozialhilfe im Inland und so weiter, gemeinsam gestalten. Dann gibt es über die regionale und die schweizerische eben uns auch eine internationale Zusammenarbeit. Es gibt ein sogenanntes Netzwerk, das heisst Caritas International. Das ist eigentlich eine Drehscheibe von sämtlichen Caritas-Organisationen in Westeuropa, in Osteuropa, in den USA und dann vor allem auch in der Dritten Welt. Das heisst also, wenn zum Beispiel sich in der Dritten Welt irgendwas, sagen wir im Sahel, eine Hungerkatastrophe anbahnt, dann ist die Caritas Internationalis, das Sekretariat, das übrigens in Rom ist, eine zentrale Stelle, die sofort die entsprechenden Informationen weiterleitet, dass die entsprechenden Nationalorganisationen sehr schnell können reagieren können. Auch zum internationalen Netzwerk gehört, dass wir jetzt im Rahmen von der Caritas Internationalis eine sogenannte Caritas Europa haben. Das ist auch wiederum ein kleines Büro, das war bis vor kurzem in Luzern, weil die Initiative zu der europäischen Zusammenarbeit von der Schweiz aus ist gegangen. Und vor kurzem haben wir das jetzt so angesichts von der Beleitung, die DG und die Europäische Union wird nach Brüssel disloziert. Das ist ein Sekretariat, das auch wiederum einerseits im Rahmen von der Europäischen Union wichtige Fragen stellen, sei das jetzt von der Entwicklungspolitik, sei das von der Sozialpolitik von der Europäischen Union im Auge behalten und gleichzeitig auch probiert, gemeinsame Perspektiven von der Osteuropa-Hilfe zu entwickeln.
Ihr habt mir jetzt so ein bisschen gesagt, eben, was ihr so allerlei macht in der Schweiz und im Ausland, in welchem Verhältnis steht eure Arbeit hier in der Schweiz und eure Arbeit im Ausland?
Es gibt eigentlich 4 inhaltliche Bereiche, würde ich sagen, wo wir tätig sind. Der eine Bereich, das ist die sogenannte Katastrophenhilfe, die kann mehr in Ausland sein. In der Regel halt vor allem in den letzten Jahren, vor allem in der Dritten Welt. Die Katastrophenhilfe ist ja heute so gestaltet, dass man die unmittelbare Hilfe sehr kurz haltet. Also man tut die Leute nur sehr kurz zum Beispiel mit Nahrungsmitteln versorgen. Das Ziel ist, dass die Leute möglichst schnell wieder selbstständig werden. Darum tut man dann bald einmal wieder Aufbauhilfe leisten. Also zum Beispiel, wenn es eine Hungersnot gibt, dass man zunächst einmal ganz kurz Nahrungsmittelhilfe leisten. Und zwar tun wir die probieren, in der entsprechenden Region aufzukaufen und nicht interkontinental sozusagen zu transportieren. Und sobald irgendwie möglich, probiert man dann auch wieder die Leute in Stand zu bringen, dass sie zum Beispiel selber wieder können abpflanzen können. Also damit, dass sie dann bei der nächsten Aussaat oder bei der nächsten Ernte unabhängig sind. Also man probiert, die Hilfe möglichst kurzfristig zu halten, die unmittelbare Nothilfe, und dann dafür ein bisschen mehr wie Aufbauhilfe zu machen. Dann gibt es einen mit Partnerorganisationen, also zum Beispiel Caritas-Organisationen in der Drittwelt, eine sehr langfristige Arbeit. Das ist die Entwicklungszusammenarbeit, wo man also probiert, zum Beispiel in der Stadt von der Drittwelt, die heute immer größere Probleme darstellen, weil immer mehr Leute da drinnen wohnen und immer mehr Leute, weniger Leute soziales Auskommen finden, dort sich jetzt die Arbeit sehr stark auf, neben der ländlichen Entwicklung auf die Stadt in der Drittwelt orientieren. Das ist eine Frage von der Entwicklungszusammenarbeit. Und dann haben wir einen dritten Bereich, ich sage jetzt einmal Migration. Da haben wir es zu tun mit der Betreuung und Unterbringung von Asylsuchenden einerseits, dass die wir sozusagen in Absprache und entschädigt durch den Bund betreiben. Und dann gibt es die anerkannten Flüchtlinge, die auch betreut werden. Dass auch das ist zusammen mit dem Bund geregelt. Und dann gibt es einen vierten Bereich, das ist Sozialhilfe in der Schweiz und in Europa. Also wir haben jetzt seit dem Umbruch in Osteuropa selber so Projekte, also zum Beispiel in Albanien, vor allem im Gesundheitsbereich. Und dann natürlich, wie ich gesagt habe, ist es ein Bereich, der heisst Schweiz Europa, wir sind auch in der Schweiz tätig, zum Beispiel im Bereich von der Bergbauernhilfe, da haben wir einen sogenannten Freiwilligendienst. Es ist heute so, dass ein Bauer im Berggebiet ein Teil von der Eigenleistungen im Sinne von Arbeit aufbringen kann und da die Freiwilligen einspringen von der Caritas für die Position von Büro bei Subventionen und bei Sanierungen zu verbessern.
Ihr habt gesagt, dass die Caritas in Luzern ihren Hauptsitz eigentlich hat. Wie viele Leute seid ihr da?
Wir sind in Luzern selber ungefähr 100 Leute. Darunter sind einige wenige Leute, die in der Dritten Welt selber tätig sind, als Delegierte vor Ort. Aber das ist heute eigentlich eher der Ausnahmefall. Das ist nur da der Fall, wo es noch keine lokale oder regionale Partner, also zum Beispiel keine regionale Caritas-Organisation gibt, wie zum Beispiel im Irak, im Nordirak, haben wir ein sehr grosses Wiederaufbauprojekt in der Kurdenhilfe, wo wir sozusagen europaweite Koordinationsfunktion haben. Da hat es Delegierte vor Ort für die Arbeit zu koordinieren. Aber sonst ist man in der Regel mit lokalen Partnern in der Zusammenarbeit. In der Schweiz müssen wir da nochmal unterscheiden. Da gibt es den Nebenbereiche, die ich vorher erwähnt habe, wie Flüchtlingshilfe. Da arbeitet man sozusagen, wenn ich jetzt das ein bisschen salopp darf sagen, in Kommissionsarbeit für den Bund. Da gibt es also genau geregelte Zusammenarbeit. Die Betreuung von so vielen Asylbewerbern kostet so viel, da hat man so viel Geld zur Verfügung. Das wird also ausnahmslos dann nicht durch den Bund entschädigt und das wird dann jedes Jahr immer wieder ausgejasst. Das ist nochmal ein Spezialfall, wenn man es von den Leuten her anschaut.
Insgesamt seid ihr wie viel?
Insgesamt sind wir 100 Leute plus ca. 250 Leute in den Zentren, die aber vom Bund entschädigt werden.
Und ihr habt jetzt auch gesagt, dass ihr viel arbeitet, weltweit tätig seid und so weiter. Das braucht Mittel. Woher habt ihr die Mittel?
Eine Ebene, das sind sicher auf einmal die Spenden von Privaten, von Kirchgemeinden, von Pfarreien und zum Teil auch von der öffentlichen Hand, also von Kantinen. Und da sehen wir eigentlich, dass das katholische Netz sehr gut funktioniert. Also bei Katastrophenfällen gibt es immer automatisch einen Einlauf bei der Caritas, wo also immer wieder erstaunt ist, was die Leute eigentlich bereit sind, zu leisten. Das ist also die Ebene der Spenden. Das sind in einem durchschnittlichen Jahr ungefähr 20 Millionen Spenden, die so einkommen. Dann gibt es im Bereich von der Entwicklungszusammenarbeit und von der Katastrophenhilfe gibt's auch Zusammenarbeit mit dem Bund. Das heisst, der Bund hat also regelmässig bestimmte Sachen mitfinanzieren. Da tun wir miteinander dann die Programme diskutieren. Und der Bund, das ist eigentlich heute mit der Direktion für Entwicklungshilfe und humanitäre Hilfe, die Zusammenarbeit die klappt eigentlich heute sehr gut. Und dann gibt es den Bereich Flüchtlingshilfe und Asylbewerberhilfe. Der wird eigentlich praktisch vollumfänglich vom Bund entschädigt. Da gibt es Verträge, die der Bund mit der offiziell anerkannten Hilfswerke in der Schweiz abgeschlossen hat. Da die wir selber finanzieren, vielleicht noch so Sachen wie Rechtsberatung, die wir haben, das machen wir ja euch ganz bewusst, für nicht nur sozusagen Erfüllungsgehilfe vom Bund, sondern für eine eigenständige Position zu haben. Für solche Sachen ist zum Beispiel jetzt Flüchtlingsopfer da, die man im Juni aufnimmt.
Die gesamte Budgetsumme ist ungefähr wie gross?
Die ist um die 100 Millionen. Es kann schwanken in stärkeren Jahren, also was mehr Katastrophen gibt. In schwierigeren Jahren kann das bis auf 120 geprüft gehen. Aber ich werde zum Beispiel das letzte Jahr immer 120 Millionen.
Ich wollte jetzt gerade auf einen Bereich kommen, wo ihr hauptsächlich jetzt arbeitet. Ihr seid Informationschef. Was produziert jetzt eure Abteilung da bei der Caritas?
Wenn ich zuerst mal ein bisschen einen saloppen Vergleich machen darf, wenn ich einen Flieger kaufe, dann kann ich ja das Produkt kontrollieren, das ich da für meinen Preis bekommen habe, als ich sehe, funktioniert der Flieger oder funktioniert er nicht. Jetzt bei einem Hilfswerk ist das ja viel schwieriger. Ihr spendet einem Hilfswerk etwas, aber hat nicht umgekehrt einfach ein Produkt in der Hand. Und ich würde sagen, das Produkt, das man aber in der Hand hat, das ist dann eigentlich die Information. Ich meine, dass die Information bei einem Hilfswerk sehr einen zentralen Stellenwert hat, weil das ist dann eigentlich so praktisch die Kontrolle, die der Spender herkommt. Das Hilfswerk ist im Auftrag erfüllt es den Spendenzweck oder erfüllt es ihn nicht. Und in dem Sinne haben wir zum nächsten Mal eine sogenannte Caritas-Zeitung, die erscheint in 3 Sprachen, Französisch, Italienisch und Deutsch, in einer gesamten Flagge von 170'000. Die erscheint 6-mal im Jahr und da tun wir eigentlich auf der einen Seite eine Rechenschaft ablegen über die Projekte, was wir durchgeführt haben, im Anschluss an Katastrophen zum Beispiel, wird aber gleichzeitig auch probieren, ein bisschen längerfristigere Hintergrundinformationen zu geben zu den entsprechenden Problemen, sei das jetzt eben Flüchtlingshilfe, sei das Sozialhilfe, sei das Entwicklungszusammenarbeit und so weiter. Also da ist die Caritas-Zeitung, das ist ein wesentliches Band, das wir zum Spender und zur Spenderin erhalten, wo also wir probieren, Rechenschaft abzulegen und Informationen zu vermitteln. Dann sie wird auch wichtig ist an ihrer Stelle zur Presse. Ich darf generell sagen, dass die Medien in der Schweiz der Arbeit, der humanitären Arbeit von der Hilfswerke sehr positiv gegenüberstehen. Also es ist, herrscht eigentlich sehr ein gutes Klima. Und da die wir eigentlich einen Pressedienst machen, der ungefähr alle 14 Tage mal, weil wir die wichtigsten Printmedien, aber auch die elektronischen Medien mit entsprechenden Informationen bedienen. Dann ist es auch so, wenn es gemeinsame Aufrufe gibt bei Katastrophen, also das sind meistens aber die 4 Katastrophenhilfswerke, wie jetzt HEX, wie jetzt Arbeiterhilfswerke, wie die Schweizerische Rote Kreuz und die Caritas, die machen gemeinsame Aufrufe machen, gleich zusammen mit der Glückskette und dort in der Regel wir von der Caritas die Scharnierfunktion wahrnehmen, weil wir gute, effiziente Infrastruktur haben. Dann gibt es Aktionen, wo wir verantwortlich sind. Eine habe ich vorher erwähnt, eine Aktion, das ist der Flüchtlingssonntag, wo also in alle Pfarreien von der Schweiz das Flüchtlingsopfer aufnimmt. Das ist immer im 3. Sonntag vom Juni. Es gibt im August einen Caritas-Sonntag. Ein Opfer, das dazu da ist, im Auftrag von der Bischof, die Infrastruktur zu finanzieren. Und dann gibt es die Dezember-Sammlung. Das ist die nationale Sammelaktion, die zwar Dezember-Sammlung heisst, weil es früher im Dezember ist, aber in der Regel ab jetzt in der 3., 4. Woche November stattfindet. Das sind so die grossen Linien von unserer Arbeit.
Bei all diesen Hilfswerken tut man immer wieder fragen, ja, ihr setzt so viele Millionen um, das heisst, so viele Millionen kommen direkt den armen Leuten zu gut. Andererseits habt ihr euch Unkosten. Man fragt immer wieder, wie viel Prozent macht das uns? Und das wollte ich vielleicht auch gerade wissen. Und wie stehen wir da im Vergleich zu anderen Hilfswerken?
Beispielsweise, wie gesagt, auch gewisse Schwankungen in dem Prozentsatz. Der ist einfach schlicht davon abhängig, wie viele Einsätze oder wie viele Katastrophen gibt es. Wenn es natürlich sehr viele Katastrophen gibt, gibt es auch mehr Spenden. Und der wird sozusagen jetzt ganz nüchtern gesagt, auch mehr umgesetzt. Darum müssen wir beispielsweise ein bisschen unterscheiden von Bereich zu Bereich. Wir haben sehr unterschiedliche Bereiche. In der Entwicklungszusammenarbeit setzen wir rund 12-14%. Das sind offiziell anerkannte Tarife, wenn ich das so darf sagen, die man beim Bund so aushandelt. Man darf nicht vergessen, es braucht ja eure Investitionen in die Partnerorganisationen. Die garantieren dann eine längerfristige, lokal fundierte Entwicklungszusammenarbeit und der Tarif von 12-14%, wenn ich jetzt sage, der gilt nur für die Entwicklungszusammenarbeit, der ist eigentlich ein Qualitätsausweis von der Arbeit. Bei Katastrophen kann das bis auf 5-4% übersetzen. Ich mache zum Beispiel das Beispiel, das letzte Jahr haben wir allein mit europäischen Geldern und mit Schweizer Spenden im Nordirak die Wiederaufbauhilfe, wo ungefähr 20'000 Kurden betroffen sind, da haben wir annähernd 20 Millionen eingesetzt. Da ist also das sehr, sehr ein kleiner Gemeinkostenanteil. Das müsste man also Schritt für Schritt genau anschauen.
Ich glaube, mit diesen Zahlen haben wir jetzt gerade unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen strapaziert. Jetzt so würden wir gerade mal Musik einschalten und ich spiele hier ein Stück von Edvard Grieg. Das heisst komischerweise «I love you», «Ich liebe sie». Ich glaube, Herr Notti, die Arbeit, die ihr da weltweit macht, dafür brauche ich so eine gewisse Liebe und eine gewisse Zuwendung zu dem grossen sozialen Problem auf unserem Planet. Und ich glaube, das Stück liegt in dem Sinn richtig. Die werden wir mal schauen. Herr Notti, das, was wir gerade vorher mit den anderen geredet haben, mir gibt es eigentlich, dass ihr eine weltweite Sicht habt, dass ihr Kirche nicht nur hier bei uns in Europa, sondern in den Entwicklungsländern und so kennt. Was könnte man dazu sagen, ihr haltet, glaube ich, jetzt gerade im Brieg einen Vortrag in der Richtung?
Ja, der Vortrag geht so um die Zukunft des Christentums. Jetzt eben an einer spezifischen Perspektive als Weltkirche. Es ist interessant, 1900 haben ca. 3/4 der Katholiken, wenn wir jetzt von der katholischen Kirche reden, in Westeuropa und Nordamerika gewohnt. Und ungefähr 25% der Katholiken der dritten Welt und der vordergrößte Teil natürlich in Lateinamerika, wo ja, wie man so sagt, der katholische Kontinent ist. Beim ausläufenden Jahr 2000, wenn die Entwicklung in den restlichen paar Jahren einigermaßen so weitergeht wie bis jetzt, werden wir genau die umgekehrte Situation haben. Das heisst, wir werden 70% der Katholiken haben, die in der dritten Welt leben, und nur noch 30% der Katholiken, die in den USA und in Europa leben. Das heisst, wenn ich es mal so zuspitzen darf, die Westkirche ist zu einer Weltkirche geworden. Man könnte ja eigentlich sagen, sogar zu einer Drittweltkirche.
Und welche persönlichen Folgerungen habt ihr aus der Sicht für euch selber gezogen?
Ich selber, war aber Theologe bin von Haus aus, haben wir mit Kollegen zusammen so eine private Aufgabe gestellt neben der Arbeit. Wir betreiben einen Verlag, Edition Exodus. Der existiert jetzt 12 Jahre und wird jetzt demnächst einmal das 100. Buch gemacht. Und der Verlag hat sich ganz bewusst zum Ziel gesetzt, Bücher aus der dritten Welt zu vertreiben. Und zwar religiöse und theologische Literatur aus der dritten Welt. Weil wir meinen, das wird im deutschsprachigen Raum noch viel zu wenig beachtet. Und die Kirche und die Theologie aus der dritten Welt haben einen spezifischen Beitrag mitzuteilen. Es wäre so fast, würde ich das nennen, der Versuch, der Eurozentrismus, der in unserer Kirche und in unserer Theologie herrscht, ein bisschen zu durchbrechen.
Der Verlag heisst Exodus. Der Name stammt aus der Bibel, ist das richtig?
Ja, es ist eine Anspielung auf Exodus aus Ägypten. Und zwar ist das ein zeitgenössisches Motiv, das da Gevatter gestanden ist. Das Exodus-Motiv, die Befreiung aus Ägypten, die hat in der lateinamerikanischen Pastoral von der Befreiung und in der lateinamerikanischen Theologie von der Befreiung sehr eine grosse Rolle gespielt. Und weil unser Verlag genau Anfang der 80er Jahre davon ausgegangen ist, vor allem befreiungstheologische Sachen zu übersetzen, haben wir dem Verlag den Namen gegeben. Wir haben dieses Programm später ausgedehnt. Wir haben sehr viele afrikanische und schwarzafrikanische Bücher gemacht. Wir haben auch in unserem Bereich von Nordamerika sogenannte schwarze Theologie übersetzt. Also wir haben dieses Programm ausgedehnt, aber der Ausgangspunkt und nach wie vor noch sehr wichtiges bei vom Verlag ist die Theologie der Befreiung.
Die Entwicklung, dass die Kirche also weltweit eine weltweite Kirche wird, vor allem auch in den Drittweltländern stark ist, das hat gewisse Folgerungen für die Kirche selber. Welche wäre das jetzt eurer Meinung nach? Was Veränderungen müssten in der Kirche passieren?
Ich glaube, wenn man es von der Kirchenstruktur her anschaut, müssen wir sagen, dass wir nach wie vor eine sehr zentralistische und eine sehr abendländisch oder noch genauer sehr römisch geprägte Kirche haben. Ich darf das vielleicht an einem Beispiel deutlich machen, wenn wir sozusagen die Spitze von der Kirche anschauen. Gut, der Papst ist ein Europäer, jetzt in dem Fall ein Mitteleuropäer. Aber wenn wir Kardinäle anschauen, heute wohnen also über 50% der Katholiken in Lateinamerika. Die Lateinamerikaner haben aber 20 Kardinäle. Allein die Italiener haben schon 29 Kardinäle. Also ein Land in Westeuropa hat immer noch mehr Kardinäle, also mehr Leute in der Viererspitze von der Kirche als der gesamte Kontinent. Das ist so mal ein organisatorischer Aspekt. Der andere Aspekt ist vielleicht, wenn wir für das ein bisschen einzuengen, ein bisschen inhaltlicher Natur. Ich denke, das Hauptproblem von der Dritten Weltkirche ist heute Armut und Unterdrückung, und das hat in diesen Kirchen ganz eigene Problemstellungen gegeben. Das heisst, das Problem, das man sich heute vor allem mit der Drittwelt auseinandersetzt, ist nicht eigentlich der ungläubige Mensch, das sind in der Regel sehr gläubige Leute, sondern das ist der unterdrückte Mensch. Und ich denke, da kommt ein Gesicht von einem Christentum entgegen, was sehr ernsthafte soziale Anfragen stellt, und ich denke, weil wir hier in Europa könnten viel größere Relevanz gewinnen vom christlichen Glauben, wenn man sich stärker noch wieder auf die sozialen Dimensionen würde besinnen. Und ich denke, das ist das Gesicht, das uns der dritten Welt entgegenkommt in der Kirche. Das ist die Sozialfrage vom Christentum.
Dann gibt es ja weltweit eine Häufung von Religionen. Wir haben hier Buddhisten, wir haben Agamina, Mohammedaner, wir haben ganz Häufung. Wie seht ihr das Verhältnis von diesen Religionen untereinander und gegenüber dem Christentum, was ja jetzt eure Weltreligion ist?
Hat man vor einigen Jahrzehnten noch vielleicht das Verhältnis von Religionen zueinander eher akademisch diskutiert, muss man heute sagen, ist die Welt nicht zuletzt aufgrund von der kulturellen Durchmischung und von der Kommunikation ein Weltdorf geworden, und zwar ein polyreligiöses Weltdorf geworden. Und ich denke, da zeigt sich, dass der Dialog zwischen den Religionen viel, viel wichtiger geworden ist. Und zwar einfach aufgrund von der Tatsache, das mag auf den ersten Moment erstaunen, aber Soziologen und Religionshistoriker gehen davon aus, dass die Bedeutung der Religionen weltweit steigt. Man darf eines nicht vergessen, die grossen Bevölkerungszuwachsraten haben wir in der dritten Welt, die so religiös geprägt sind. Und da wird, also, man wird annehmen, dass die Bedeutung von der Religionen weltweit wird zunehmen. Es sind ungefähr 75% der Menschheit bekennt sich heute explizit als der Religionsgemeinschaft zugehörig. Man kann aber annehmen, dass die Leute, die eine religiöse Auffassung haben, dass der Kreis auch noch grösser ist. Und da denke ich, ist es sehr zentral, dass die Religionen auf eine praktische Art miteinander ein Fundament suchen. Ich meine letztlich, für diese zwei grossen Herausforderungen, die heute bestehen, zu begegnen, das ist einerseits der grosse Graben, der grosse soziale Graben zwischen Reich und Arm in der Welt, und das ist zweitens der ökologische Kollaps, der uns weltweit droht. Ich glaube, da gibt es ein Ethos, ein gemeinsames von den Religionen, das aufgebaut auf der Menschenwürde von jedem einzelnen Mensch. Und da unternimmt man uns starke Bemühungen, da eine praktische Zusammenarbeit zu finden. Ich denke, das ist in der berühmte Versammlung Frieden in Gerechtigkeit 1989 in Basel hat man gerade betont, wie wichtig ist, dass man das interreligiöse Gespräch sucht auf einer praktischen Basis. Das wird ja auch, wenn man von weltweit redet, ganz konkret vor Ort von Bedeutung sehen. Wir haben heute auch, ich erinnere daran, dass es einzig in Europa 100 Millionen Muslime gibt. Das sind altes her, und die multikulturelle Gesellschaft, das heisst aber auch eine multireligiöse Gesellschaft, und da wird der zusammen Arbeit und der Religionen sehr wichtig sein. Ich denke, auch die Zusammenarbeit wird dazu dienen, auch sehr viele Vorurteile abzubauen. Ich denke, gerade gegenüber dem Islam bestehen sehr grosse Vorurteile, sind sehr stark und sehr einseitig geprägt vom Irak. Dabei müssen wir sehen, dass zum Beispiel der Islam primär nicht mehr eine arabische Religion ist, sondern dass die stärksten islamischen Strömungen in Indonesien, Malaysia und so weiter sind.
Also da, in dem, was ihr jetzt gerade gesagt habt, kommt stark der Sozialgedanke zum Ausdruck, meiner Meinung nach. Das heisst, eigentlich, was die Caritas heisst. Caritas heisst ja eigentlich soziales Empfinden für den Nächsten haben. Und ich glaube, auf dem Gedanken können wir ein Gespräch heute und hier schliessen. Die Zuhörerinnen und Zuhörer sind aufgefordert, die Caritas Schweiz nach Möglichkeit zu unterstützen. Das ist ganz klar. Der Auftrag ist jetzt, wie wir jetzt gehört haben, von Herrn Noti, ist das ein weltweiter. Und in der ganzen Welt gibt es eine Häufung zu tun. Ich schließe das Gespräch und wünsche Ihnen persönlich alles Gute in Ihrer Arbeit bei der Caritas Schweiz in Luzern und in der grossen Welt, wo ihr reist und müsst Ihnen informieren. Persönlich alles, alles Gute und merci vielmals. Vielleicht ein anderes Mal wieder auf Radio Rotto. Zum Schluss darf ich noch ein Stück Musik spielen, und zwar habe ich hier ausgelesen Budapest Strings, die Spiel und ich so eine Musik, die nicht gerade sehr fröhlich ist, entspricht in gewissem Sinn, dass ich die Welt ja auch nicht unbedingt die fröhlichste von allen Welten ist.